Nachdem Garmin vor genau 2 Wochen die Fenix 8 vorgestellt und auf den Markt gebracht hat und auch bei Apple gestern Abend Neuigkeiten im Bereich Sport bekannt wurden, sprechen wir heute in der aktuellen Podcast-Folge natürlich über die Triathlon-Uhr oder die Multisport-Uhr. Genauer, wir sprechen darüber, was muss eine Uhr überhaupt haben, damit sie sich für uns lohnt und ja, vielleicht auch, was ist überflüssig. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ich muss das Wir an dieser Stelle sofort wieder zurücknehmen, denn der eine oder die andere, die Lotta bei Instagram folgen, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Lotta ist aktuell noch in Österreich unterwegs. Sie ist Ambassadorin für die Radmarke Liv und Liv veranstaltet auch dieses Jahr wieder eine Ladies Transalp. Da geht es in 5 oder 6 Tagen, ich glaube in 5, am Samstag sind sie da, von Salzburg bis an den Gardasee. Wetter ist leider aktuell nicht ganz so gut, aber die Mädels werden das trotzdem rocken. Und wer da zugucken möchte, der kann natürlich auf dem Instagram-Kanal, entweder von Mission Triathlon oder direkt bei Lotta, ein wenig reinschauen, wie es in den Alpen aktuell so ist. Ja, das Thema, ich habe es ja schon angeteasert, das Thema ist für uns gerade brandaktuell. Wir haben die Fenix 8 hier am Tisch. Nein, ich habe sie eher am Handgelenk. Wir waren ja jetzt auch eine Woche in Österreich und ich habe die Uhr ausgiebig getestet. Ich werde es auch die Woche noch ein paar Tage machen und gegen Ende der Woche kommt dann mein Testbericht. Es gibt schon 2 Videos, einmal alle Neuerungen und einmal der erste Eindruck. Wen das interessiert, am besten bei unserem YouTube-Kanal. Einfach vorbeischauen, sich die Videos anschauen und am besten gleich ein Abo dalassen. Das empfehle ich natürlich auch hier für den Podcast, denn es wird jetzt nicht die letzte Wissensfolge sein mit Infos rund um das Triathlon-Training. Und weil eben die Uhr gerade bei uns liegt und wir dieses Jahr auch schon die 965 und die Ultra 2 von Apple getestet haben, ja, sind wir da gerade oder bin ich da gerade sehr im Thema drin und haben, ja, wir hatten vorgestern so ein Moment, wo sich dann die Frage gestellt hat, was ist eigentlich wichtig an so einer Uhr? Es gibt ja mittlerweile unzählige Funktionen und durch die kämpfe ich mich eben gerade bei der Fenix 8 auch. Und Lotta hat bei ihrer 255, dem Forerunner 255, ein Update bekommen und hat dann geschwärmt, und ich kann das total nachvollziehen, dass es neuere oder mehr Informationen gibt für Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Ich finde es auch immer total spannend, auch alles Mögliche auszuwerten, was bei meinen Trainingseinheiten so anfällt. Und natürlich finde ich es auch immer toll zu wissen, wann geht die Sonne auf und wann geht sie unter. Und da gab es ganz viele Features. Teilweise waren die, glaube ich, auch dann für Leute, die halt mit dem Segelboot unterwegs sind, weil Garmin macht ja schon auch sehr viel Navigation für den maritimen Bereich. Also da erklärt sich das dann, und was ich auch lange nicht wusste, war, dass man schon mit der Fenix 7 Garmin Außenbordmotoren an Schlauchbooten steuern kann. Das hätte ich jetzt als Triathlet nie gebraucht, aber das kann man mit den Uhren tatsächlich, kann man auch mit der Fenix 8 und deswegen wahrscheinlich auch zusätzliche Features bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Ja, was die andere Seite war, wir waren am Samstag noch laufen, schön in Österreich, und da hatte Lotta sehr, sehr viele Höhenmeter, glaube ich. Nein, sie hatte sehr viele Höhenmeter auf der Uhr, dann am Ende über 200, und das hat halt nicht mit dem übereingestimmt, was wir erlebt haben. Also wir wissen, es waren keine 200, und auch meine Fenix 7 und die Fenix 8 haben das nicht angezeigt. So, und dann hat sich halt die Frage gestellt, ist ja jetzt schön, dass es so Updates gibt für Sonnenauf- und Sonnenuntergang, aber was bringt mir das jetzt als Triathlet oder was bringt mir das als Uhrenbesitzer, wenn die Uhr dann zum Beispiel Höhenmeter nicht klar irgendwie wiedergibt, wenn ich im Training Berge laufe? Weil das kann ja schon auch wichtig sein. Das hat Lotta dann eben auch gesagt. Es ist ja gerade, sie war jetzt bei dem Ironman in Zell am See, beim 70.3. Da gibt es übrigens auch ein Rennvideo. Also der Blick auf unseren YouTube-Kanal lohnt sich aktuell mehr denn je, aber ist sowieso immer ein Blick wert. Ja, auf jeden Fall gab es da halt auch sehr viele Höhenmeter. Und dann stellt sich halt die Frage, ne, wenn du dann im Training machst du Höhenmeter, trainierst hier irgendwie beim Laufen oder am Berg mit dem Fahrrad und hast jetzt mal keinen Radcomputer dabei. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Das ist auch einer der wichtigen Punkte. Sollte man nicht vernachlässigen oder unterschätzen. Ja, dann trainiert man und bekommt immer eine Rückmeldung, man hat so und so viel Höhenmeter und im Wettkampf merkt man, dass das irgendwie nicht stimmen konnte, weil da sind die Höhenmeter halt dann echt. Also dann, wenn der Veranstalter sagt, bei uns auf der Radstrecke gibt es 800 Höhenmeter, dann sind es halt meistens auch 800 oder jedenfalls um diese Angabe rum schon passend die Höhenmeter. Und wenn dann im Training das nie gestimmt hat und man immer zu wenig Höhenmeter trainiert hat, dann rächt sich das halt. Ne? Also sollte die Uhr da schon genau sein. Und das ist, oder das sind die Punkte, warum wir heute eben über die wichtigen Eigenschaften einer Sportuhr sprechen, die dich, mich, die uns im Training begleiten oder die sie eben haben sollte. Und ich bin tatsächlich auf 10 Punkte gekommen. Diese Liste ist nicht, besteht nicht auf Vollständigkeit. Es kann da noch andere Sachen geben. Es ist natürlich auch immer ein bisschen individuell. Der eine sagt, ach, das stört mich weniger. Der andere sagt, boah, das geht gar nicht, wenn die Uhr das nicht hat. Ich merke das gerade auch am Feedback zu meinen Videos zur Phoenix 8. Da kommt eben dann, ja, der eine sagt, das geht überhaupt nicht. Die Uhr ist total scheiße. Und der andere sagt, boah, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe. Und ich habe die sofort gekauft. So, also deswegen, da muss dann jeder auch für sich selber noch ein bisschen individuell dahinter schauen. Aber ich glaube, diese 10 Punkte sind sehr repräsentativ und sind halt auch wirklich wichtig, dass wir sie haben an der Uhr, wenn wir, und das ist auch immer so ein Punkt, wenn wir dann, sagen wir mal, mehr oder weniger ambitioniert trainieren, wenn wir uns verbessern wollen, wenn wir die Werte, die eben da mit der Uhr dann genommen werden, auch fürs Training nutzen möchten oder das Training eben auch danach steuern wollen. Und wir steigen direkt ein mit Punkt 1 und der ist extrem altmodisch und den gibt es schon lange. Das ist nämlich, so eine Uhr sollte die Zeit messen können. Dafür sind ja Uhren auch mal da gewesen. Also die ersten Uhren haben die Zeit angezeigt und im Sport war es dann doch auch recht früh wichtig, mal Zeit zu stoppen. So von wann bis wann oder so. Und das ist ja wirklich die einfachste Funktion, aber die darf man halt auch nicht vergessen. Weil ich musste da tatsächlich auch so ein bisschen drüber nachdenken, aber jetzt in einem Wettkampf könnte man ja sagen, da braucht man keine Zeit stoppen. So, man startet bei A und wer als erstes bei B, also im Ziel ist, der hat halt gewonnen. Scheißegal, wie lange er gebraucht hat. Wenn ich jetzt aber mich auf diesen Wettkampf vorbereiten möchte und ich möchte zum Beispiel wissen, wie schnell ist denn die Konkurrenz oder wie schnell waren die denn beim letzten Mal? Muss ja nicht letztes Jahr gewesen sein, aber beim letzten Mal. Und man hat da eine Zeit, dann kann man natürlich mit einer Stoppuhr die eigene Leistung da einordnen. Also wenn jetzt die da eine Stunde gebraucht haben für 10 Kilometer und dann trainiere ich halt so ein bisschen und dann laufe ich selber mal 10 Kilometer und gucke, wie schnell bin ich denn. Und dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt eine Stunde 30, ich sollte bei dem Wettkampf nicht antreten, irgendwo im alten Rom oder, nein, da gab es ja noch keine Stoppuhren, aber jetzt bei Olympischen Spielen oder so. Ja, oder ich schaffe das in 50 Minuten und dann, selbst wenn die Konkurrenz vom letzten Mal noch trainiert hat und ein bisschen schneller ist, dann bin ich vielleicht doch schneller. So, also Stoppuhr macht schon Sinn und das sollte natürlich eine Sportuhr auch haben. Dafür braucht man keine Sportuhr, dafür kann man auch tatsächlich alte Sportuhren, alte Stoppuhren nutzen. Ich weiß es, früher mein Vater, alter Rennradfahrer, bei uns lag immer eine Stoppuhr rum, so richtig schön mit 3 Tasten oben drauf, da konnte man mal gucken, wie schnell man war. Das geht natürlich auch. Aber wir wollen jetzt eine Uhr und wir haben ja noch 9 weitere Punkte, die eine altmodische Stoppuhr eben nicht hat. Das ist nämlich, und das ist, finde ich, auch ein ganz großer Entwicklungspunkt gewesen für Ausdauersportler, ob Hobby- oder Profibereich, sei mal dahingestellt, aber dass diese Uhr, die wir uns da ans Handgelenk binden, dass die halt auch die Strecke misst. Und da ist halt GPS schon so ein Gamechanger gewesen. Also ich muss, was ja auch möglich wäre, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt irgendwo in einem Routenplansystem im Internet, es gibt da ja große Anbieter, die mehr oder weniger zuverlässig sind, das nachbauen und sagen, okay, ich bin jetzt da losgelaufen, dann bin ich dahin und dahin und dahin und dann hier zurück und habe dafür eine Stunde gebraucht. Wie viele Kilometer sind das dann? Das machen sehr viele Sportuhren eigentlich schon automatisch. Die, sagen wir mal, hochwertigen, die, sagen wir mal, nicht mehr im Billigsegment sind für 5 Euro, die haben mittlerweile alle GPS mit an Bord. Und wenn man die seriösen Anbieter nimmt, also nicht das, was man bei Amazon findet und wo man eigentlich noch nie den Namen gehört hat und eigentlich auch nur mutmaßen kann, wo es herkommt. Die können das eigentlich alle mehr oder weniger zuverlässig. Jetzt die Garmin-Uhren habe ich noch nie erlebt, dass da eine nicht genau gewesen wäre. Ich meine, wenn sie auf 10 Kilometer mal 100 oder 200 Meter abweicht, dann ist es für mich als Hobbyathlet völlig in Ordnung. Die Apple Watch Ultra 2 ist da tatsächlich noch ein Ticken krasser, weil da wohl im System über Satellitenbilder eigentlich die ganze Welt hinterlegt ist. Diese Uhr erkennt sogar über die GPS-Daten dann, wenn man sich auf einer Laufbahn befindet. Also wenn man im Verein so eine Leichtathletikanlage hat mit einer 400-Meter-Bahn, wenn man auf die geht und man macht bei der Ultra 2 eben, wenn man startet, es gibt da auch extra ein Profil zum Bahnlaufen, dann erkennt die Uhr tatsächlich, dass man eben auf so einer Rundbahn ist, weil die auf ein Kartensystem zugreift, wo das eben hinterlegt ist. Man kann dann sogar auswählen, auf welcher Bahn man läuft, also auf der Innenbahn oder Bahn 2, 3, 4, 5, 6. Die Uhr erkennt nicht so ganz, wenn man die Innenbahn verlässt, wenn man das mal hinterlegt hat, aber das finde ich schon krass und da kann man halt dann sehr genau messen, wie weit man läuft oder wie viele Runden man dann eben macht. Ich meine, das kann man natürlich also auf der Bahn auch sehr gut selber zählen oder zählen lassen, aber wenn man dann im Wald unterwegs ist oder in der Stadt oder sonst irgendwo, dann zählt die Uhr halt die Meter und gibt einem am Ende aus, wie viele Kilometer man unterwegs ist. Und das ist aus meiner Sicht schon ein Feature, das sehr praktisch ist, das eben halt im Training auch hilft, wenn man dann einen Trainingsplan hat oder einen Trainer, der einem eine gewisse Distanz angibt, dann wäre es ohne halt für viele sehr viel mühsamer. Punkt 3 ist der Pulswert. Eigentlich alle, nehmen wir mal alle seriösen Uhren, ich werde es mal versuchen, diesen Begriff zu nutzen, haben mittlerweile eine Pulsmessung am Handgelenk. Die, und da kommen wir sicher in einer anderen Podcast-Folge auch nochmal drauf, die meistens nicht so zuverlässig ist. Da gibt es tatsächlich auch bei YouTube schon ein Video von uns, wo ich das erkläre. Die Messung kann genau sein am Handgelenk, aber sie kann auch falsch sein. Und das ist eben schwer für jeden, der die Uhr trägt, zu erkennen, wann ist denn jetzt mein Wert richtig und wann ist er falsch. So, und deswegen raten wir ganz grundsätzlich davon ab, diese Messung am Handgelenk zu nutzen. Aber die meisten Uhren, und das ist dann auch gleich noch ein Punkt, lassen sich ja mit Pulsgurten verbinden. Und wenn die Uhr dann eben mit einem Pulsgurt verbunden ist, da ist Polar eigentlich Marktführer, was die Genauigkeit angeht. Was nicht bedeutet, dass so ein Pulsgurt nicht auch mal einen Aussetzer haben kann, aber die sind sehr viel genauer und zuverlässiger als die Messung am Handgelenk. Wenn man dann die Uhr mit so einem Pulsmesser verbindet, dann hat man eben auch einen Pulswert. Und das ist eben genau dann extrem wichtig, wenn der Trainingsplan oder die Trainingssteuerung auf Pulswerten basiert. Wenn der Trainer oder der Trainingsplan dir sagt, lauf in deinem Grundlagenbereich, den musst du natürlich kennen, da muss man dann zum Beispiel einen FTP-Test machen oder solche Sachen. Wenn du das dann kennst oder kannst es auch in der Uhr hinterlegen, dann kannst du eben, wenn der Plan dir das sagt oder wenn der Trainer sagt, du machst jetzt Grundlagentraining, über den Puls, den die Uhr dir anzeigt, der eben nicht am Handgelenk gemessen wird, kannst du dann dein Training steuern. Das heißt, wenn du einen zuverlässigen Pulswert dann hast, kannst du sagen, jetzt laufe ich zu schnell, jetzt habe ich Steigung und jetzt geht mein Puls zu hoch, jetzt gehe ich und laufe nicht mehr, damit der Puls unten bleibt. Und das ist, was die Trainingssteuerung angeht, auch ein ziemlich großer Schritt gewesen, dass man das eben über Uhren machen kann. Und das macht man ja schon seit Jahrzehnten. Das haben ja Marathonläufer schon vor 20 Jahren gemacht. Halt nicht mit der Pulsmessung am Handgelenk, sondern dann halt mit Pulsgurt. Aber das ist ja schon ganz lange quasi verankert im Ausdauersport. Und da ist halt immer wichtig, dann darauf hinzuweisen, das nicht über die Handgelenksmessung machen zu lassen. Da hat man zum Beispiel auch die Problematik, wenn die Uhr, aber das greife ich wahrscheinlich der anderen Folge dann vor, aber dann machen wir es da nochmal genauer, wenn die Uhr halt über das Handgelenk irgendwelche Pulszonen ermittelt und die schon falsch sind, dann trainierst du halt unter Umständen ständig in der falschen Zone. Aber Thema für eine andere Folge. Wichtiges Feature einer Triathlon- oder Multisportuhr, die uns im Training begleitet, ist eben, dass sie den Puls messen oder anzeigen kann. Also eher anzeigen, weil ja das über einen Pulsgurt wichtiger ist oder genauer. So rum ist es. Mir ist gerade noch ein Punkt eingefallen, den muss ich einmal ganz kurz aufschreiben, dass wir den nicht vergessen. Der kommt am Ende noch, weil wir Triathleten haben ja auch andere Anforderungen als zum Beispiel nur Läufer. So, Punkt 4, das ist für alle, die heutzutage, glaube ich, in den Radsport einsteigen oder auch in den Triathlon, fast schon was normal immer irgendwo in der Welt rumwabert, aber es ist tatsächlich nicht so traditionell, dass Hobbyathleten Wattwerte für ihr Training haben. Viele von uns haben die automatisch, wenn sie über einen Rollentrainer zum Beispiel bei Swift oder sowas trainieren, weil der Rollentrainer das halt ermitteln kann. Nicht alle von uns haben ein Wattmesser am Fahrrad, aber Thema ist es ja trotzdem. Und es kommt dazu, dass es ja mittlerweile auch Wattwerte beim Laufen gibt. Manchmal ist es auch dann irgendwie nur so, ja, ein bisschen anders betitelt. Es werden aber jetzt zum Beispiel bei Garmin kriegt man schon Wattwerte ausgeworfen beim Laufen. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Also es ist super, wenn die Multisport- oder Triathlon-Uhr eben Wattwerte anzeigen kann. Habe ich schon angesprochen, auch irgendwann auf den Wert, auf den Punkt Konnektivität. Wenn du halt deine Uhr mit einem Wattmesser verbinden kannst und du kannst dann damit auf dem Rad trainieren, ist fast noch besser, als das mit dem Puls zu machen. Auf jeden Fall ist es toll, diese Werte quasi zu sammeln, weil du dann ja auch eine Renntaktik zum Beispiel aufstellen kannst anhand deiner Wattwerte. Dafür musst du aber erstmal welche haben. Dann gibt es ja auch wieder Wattzonen, genauso wie Pulszonen. Die kann man eben auch ermitteln. Und dann hat man auf dem Fahrrad wirklich gute Werte, weil das halt auch technisch ermittelt wird. Also der Wattmesser funktioniert halt mechanischer, als das zum Beispiel bei den Wattwerten beim Laufen der Fall ist. Denn da ist es dann so, dass es zwar schön ist, wenn es so einen Wert gibt, es gibt ja auch diese Running Dynamics bei Garmin und andere Wertetabellen oder Skalen, die dann eben anders ermittelt werden und dann auch immer nur im eigenen Ökosystem funktionieren. Also die Wattwerte von Uhrenhersteller A lassen sich selten mit B vergleichen, weil diese Wattwerte eben auf ganz vielen Faktoren auch basieren, die ja eben viel auch errechnet werden. Es ist natürlich auch beim Laufen so, jedenfalls also bei Garmin ist es bei den Wattwerten fürs Laufen auch so, dass das Gewicht natürlich eine Rolle spielt. Das ist wie beim Fahrradfahren. Da gibt es ja auch immer Watt pro Kilogramm. Dafür muss aber halt auch das richtige Gewicht hinterlegt sein. So, wenn das bei Garmin nicht der Fall ist, dann wird es schon schwer mit den Wattwerten beim Laufen. Dann gibt es zum Beispiel auch noch den Punkt, dass die Steigung oder die Höhenmeter mit einberechnet werden. Dafür ist aber ein Barometer wichtig. Das ist gleich der nächste Punkt. Da kommen wir auch gleich noch drauf. Habe ich lange vernachlässigt, ist aber extrem wichtig dann in so einer Uhr. Und für diese Wattwerte werden auch Daten eines Wettervorhersageanbieters genutzt. Also von irgendjemand, der sich halt mit Wetterdaten beschäftigt und dann Garmin quasi die Werte liefert für den Standort, an dem du dich gerade befindest. Also wenn wir jetzt zu Fuß den Großglockner hochlaufen, da in der Nähe waren wir in Österreich jetzt letzte Woche, deswegen das Beispiel. Wenn wir da jetzt hochrennen, dann ermittelt Garmin unsere Wattwerte beim Laufen eben durch unser Gewicht unter anderem. Also da sind auch noch andere Werte mit drin, aber dann wird es zu kompliziert. Unter anderem über unser Gewicht, das halt genau sein muss. Und dann über die Windstärke und die Windrichtung an der Position, an der wir gerade sind, über irgendeinen Anbieter, der eben diese Wetterdaten zur Verfügung stellt. Und dann ist die Frage, wie genau sind die denn? Oder wie genau, also ist es zeitversetzt? Ist es der Wind vor 5 Minuten, der dann Garmin zur Verfügung stellt, wenn ich jetzt hier laufe? Das sind halt so Sachen. Also das muss dann halt auch schon genau sein, um dann gute Werte zu bekommen. Und dann haben wir auch noch eben den Punkt, wie steil ist der Anstieg oder wie steil ist es bergab wieder? Und das muss die Uhr eben auch genau errechnen oder genau wahrnehmen können. Das geht zwar über GPS auch teilweise, aber, und das hat Lottas Uhr eben gezeigt, das geht eben dann auch ganz stark über ein Barometer. Und wenn das nicht richtig misst oder sagen wir mal, selbst wenn die Uhr gar keines hat, dann wird es halt sehr ungenau. Deswegen sind dann Wattwerte beim Laufen so ein bisschen tricky. Aber fürs Fahrradfahren ist es halt super geil, gerade für uns Triathleten, wenn da eben Werte vorhanden sind, wenn die angezeigt werden und wenn die Uhr eben auch mit einem Wattmesser zu verbinden ist. So, das ist für Fahrradfahrer nicht ganz so wichtig, was die Uhr angeht, weil die meisten Fahrradfahrer machen solche Sachen dann eher über einen Radcomputer, aber die müssen ja auch nicht laufen und schwimmen, deswegen. So, Punkt 5, das Barometer, das ist nämlich dann relativ wichtig, wenn wir überhaupt die Höhenmeter haben wollen, wenn wir dann uns auf einen Wettkampf vorbereiten, der halt viel Steigung hat und wir die trainieren wollen. Wenn wir in der Uhr kein Barometer haben und das nicht anders irgendwie checken können, dann wird es schwer zu wissen, wie viel Höhenmeter wir wirklich machen. So. Und darauf sollte man dann auch beim Kauf vielleicht achten. Und ich habe das lange auch nicht im Blick gehabt. Die Uhr sollte eben ein Barometer haben, mit dem man dann eben das messen kann. Weil sonst, also wenn man sich nur auf flache Wettkämpfe vorbereitet oder wenn man ein anderes Tool hat, jetzt beim Fahrradfahren, wenn man eben einen Radcomputer hat und der kann das, dann ist es bei der Uhr vielleicht nicht mehr ganz so wichtig, aber das ist ein Punkt, den sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Da gibt es auch nicht viel zu erklären. Ein Barometer läuft eben über den Luftdruck, der sich verändert, je höher du kommst, und dann kann die Uhr halt auch dann wahrscheinlich in Kombination mit dem GPS-System sehen, da bist du, da muss es so hoch sein, da ist es so hoch, und dann hast du eben die entsprechenden Werte. Punkt Nummer 6, den man beachten sollte, wenn man eine Triathlon-Uhr oder eine Multisportuhr kaufen möchte oder sucht, sind Erholungswerte. Und da muss ich aktuell sagen, ist es besser, du achtest nicht so sehr darauf, weil die noch nicht so gut sind. So, wir haben einen wichtigen Punkt da schon angesprochen. Das ist eben die Sache, dass die Uhr den Puls am Handgelenk misst. Also sie misst auch die Herzratenvariabilität am Handgelenk und Ruhepuls, Anstrengung, eben alles. Den Schlaf misst sie teilweise ein bisschen anders, aber wenn eben die Messung am Handgelenk grundsätzlich nicht so sauber ist, wenn die nicht genau ist, dann hast du natürlich auch ein Problem mit der Genauigkeit der Erholungswerte. Und das ist ja schön, dass da immer ganz viele so viel Werbung für machen. Und es ist toll, wenn man ein Whoop-Armband hat und wenn man einen Aura-Ring hat und ich weiß nicht was noch alles. Und jeder Uhrenhersteller hat wahrscheinlich mittlerweile auch das. Also bei Apple gibt es das auf jeden Fall. Garmin hat das natürlich auch. Die haben ja jetzt sogar einen Schlafcoach, der aber sehr limitierte Vorschläge macht, die dann bei vielen Leuten ähnlich oder sehr genau gleich aussehen. Das liegt einfach daran, dass auch zum Beispiel das Schlaftracking über solche Gadgets, sagen wir mal, so bei um die 80% Genauigkeit liegt. Wenn die Pulsmessung mit einem Pulsgurt so wäre, würde kein Profi nach Pulsgurt trainieren, weil es viel zu ungenau ist. Aber durch ein gutes Marketing wird uns eben immer sehr stark erklärt und weiß gemacht, dass wenn du einen Whoop-Armband hast, dann schläfst du besser. So, es kann sein, dass das Whoop-Armband das angibt. Es kann auch sein, dass das stimmt. Also es heißt nicht, dass es falsch ist. Es kommt eben immer auf die Messung dann am Handgelenk an. Aber das ist halt nicht gegeben und es ist auch kein Wert, auf den man sich, wenn man ambitioniert trainiert, verlassen sollte. Da sollte man dann andere Gadgets nutzen. Da gibt es auch genauere Geräte, die zum Beispiel den Schlaf messen. Ein gesunder Schlaf lässt sich eigentlich auch sehr gut erkennen. Man kann ja auch seinen Ruhepuls messen. Also wenn man den dann mit einem guten Pulsgurt oder man kann den auch mit der Hand am Hals messen tatsächlich. Wenn man das regelmäßig macht und das notiert, dann hat man eigentlich auch schon einen guten Indikator für zu viel Stress und zu wenig Stress. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wir brauchen eigentlich keinen Pulsmesser, um uns zu sagen, okay, die letzte Woche war anstrengend. Also ob jetzt im Beruf, in der Familie oder im Training, wir kriegen das ja meistens schon irgendwie mit. Und das ist ja auch ganz gut. Erholungswerte sind nett auf der Uhr und es ist schön, wenn die Uhr die hat. Ich würde dir nicht unbedingt empfehlen, die Uhr genau deswegen zu kaufen. Wenn das wirklich so ein Punkt ist und dann kommt man in so eine Diskussion, was ist die beste Sportuhr, was echt schwer wird. Aktuell sind die Sensoren von Apple die besten, was Pulsmessung und auch Schlaftracking angeht oder mit die besten. Dann wäre das so ein Griff, aber die Uhren von Apple sind halt aus anderen Gründen nicht ganz so praktisch. Also das lieber ein bisschen außen vor lassen, versteif dich auf diesen Punkt nicht so sehr, der ist eher nicht ganz so wichtig, obwohl er überall gehypt wird. Punkt 7, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ist die Konnektivität. Das heißt, womit lässt sich deine Uhr verbinden? Und vielleicht auch, also für mich jetzt zum Beispiel, ich brauche für meine Tests natürlich auch die Dateien, die die Uhr erstellt. Das ist ganz einfach bei Garmin, es ist nicht so einfach bei Polar. Und das sind eben so Punkte, die dann schon auch wichtig werden. Wenn du dir eine Uhr kaufst, die sich zum Beispiel nicht mit OnePlus, mit irgendeinem Gerät oder mit irgendeinem Gadget, das du sonst noch nutzt, verbinden lässt, dann ist es vielleicht einfach nutzlos. So, deswegen ist es ganz gut zu wissen, womit kann sich die Uhr verbinden. Und das ist eben dann ein Vorteil, wenn du viel mit einem Rollentrainer trainierst, der eben nur bestimmte Konnektivität hat. Also mittlerweile sind die mit ganz viel ausgestattet. Die Rollentrainer, eben nicht alle Uhren haben jede Technik. Also am weitesten verbreitet ist OnePlus. Es kann natürlich auch sein, dass da in Zukunft eher dahin geht, dass jeder so sein eigenes hat, damit man, wenn man jetzt zum Beispiel, also bei Apple ist das ja ganz stark, Apple funktioniert ja immer am besten mit Apple-Produkten, und das ist natürlich schön, um die Leute im eigenen Ökosystem zu behalten. Garmin hat ja jetzt zum Beispiel auch einen eigenen Rollentrainer-Anbieter, die haben ja Tax gekauft, und ja, wenn man da natürlich dann einen eigenen Standard hat, dann schließt man wieder andere Geräte aus. Beim Kauf jetzt aktuell, wenn du eine Uhr kaufst, würde ich dir empfehlen, da auf jeden Fall drauf zu schauen, dass du da nicht in Zukunft irgendwo eine Problematik hast. Es gibt dann eben auch noch einen Punkt, das ist nicht allen bekannt. Es ist zum Beispiel bei Garmin-Radcomputern so, dass man die auch als externe Anzeige nutzen kann. Das heißt, wenn ich mit meiner Triathlon-Uhr aus dem Wasser komme und ans Fahrrad laufe, dann kann ich den Radcomputer so einstellen, dass er mir einfach dann auf der Radstrecke anzeigt, was die Uhr gerade misst. Und das ist natürlich praktisch, weil ich habe jetzt nicht die Zeit, da irgendwo groß was auszuwählen. Und ich habe dann aber tatsächlich auf dem Radcomputer auch meine Gesamtzeit aus dem Wettkampf und alles. Und das ist natürlich super praktisch. So, das geht in anderen Ökosystemen auch. Also ich weiß es zum Beispiel von Wahoo, diese Wahoo-Triathlon-Uhr, super mit dem Wahoo-Radcomputer. Und ja, bei anderen ist es vielleicht auch möglich. Das ist natürlich auch schon, wenn du das nutzen willst, ein Punkt, auf den du schauen solltest. Weil es im Wettkampf wirklich sehr praktisch ist, wenn man im Unterlenker oder im Unterlenker, wenn man im Auflieger liegt, also wenn man Aero-Position fährt und dann auf dem Radcomputer einfach alles sehen kann, was die Uhr gerade misst oder sehr vieles. So, das ist eben dann auch nur möglich, wenn sich Geräte miteinander verbinden. Ein wichtiger Punkt, der mir auch bei dem ein oder anderen Uhrentest schon aufgefallen ist, ist die Möglichkeit zur Auswertung. Und das sollte man nicht unterschätzen. Also ich denke mal, sehr viele von uns, also ihr da draußen an den Geräten und ich hier am Mikrofon, nutzen Garmin. Es gibt natürlich auch schon einige andere Anbieter, die halt auch wesentlich günstiger sind. Jetzt, wenn man gerade mal die fēnix 80 anschaut, ist halt schon die Frage, die kostet, also die günstigste Variante mit der fēnix 8e oder mit der fēnix e sind, glaube ich, 800 Euro. Aber ich weiß auf jeden Fall, die fēnix 8 fängt mit 1100 an. Das ist schon ordentlich teuer. Also es ist teurer als die Ultra 2 von Apple, was heißen mag, ne, wenn man teurer ist als Apple. Bei Garmin hat man ja mit Garmin Connect ein Riesenökosystem auch im Hintergrund, eine Riesendatenbank, da wird da alles ausgewertet, da kann man monatlich die Kilometer angezeigt bekommen, die Bestzeiten, abgesehen von den Challenges, die jetzt nicht unbedingt notwendig sind für uns als Sportler, aber man kriegt so viele Werte, je nachdem, wie man die Uhr eingestellt hat, hat man ja auch die Zeit, die man in der Trainingseinheit war, die Zeit, wo man sich bewegt hat, die Zeit, in der man ja sich nicht bewegt hat, sondern halt einfach nur auch rumgestanden ist, dann kriegt man eben die Wattwerte, wenn man die misst, Pulswerte, die Karte, also das ist schon riesig. Und man kann bei Garmin eben sehr viel, sehr genau analysieren. Das ging zum Beispiel bei Apple nicht. Also da war ich sehr enttäuscht von der Ausgabe der Daten dann. Also das sieht natürlich alles total stylisch aus. Es ist schön, dass es ein tolles Design hat, aber es hat halt darüber hinaus jetzt nicht so viel. Also ich kann mir da nicht genau angucken, wie an welcher Steigung dann mein Puls genau aussah oder so Sachen. Ich habe da gleich eine Einschränkung. Wenn die Uhr, die du dir zulegen möchtest, eben diese Daten sammelt, und du sowieso dein Training zu Training Peaks oder einer ähnlichen Plattform exportieren lässt, dann kannst du wahrscheinlich auch dort alles einsehen. Da kriegst du ja auch extrem viel Datenanalyse. Das ist nur die Frage, wenn die Uhr es nicht sammelt oder wenn es keine Verbindung gibt zwischen der Software des Uhrenherstellers und Training Peaks oder der Plattform deiner Wahl, dann nützt dir das auch nichts. Aber das wäre natürlich schon nochmal so ein Punkt, wo man das so ein bisschen umgehen kann. Dann der neunte Punkt, der finde ich auch für mich extrem spannend ist, immer wenn wir irgendwo neu sind. Also ich erkunde einfach wahnsinnig gerne meine neue Umgebung im Training. Also ich gehe fast immer laufen, wenn wir irgendwo sind, weil wir meistens halt auch übers Wochenende irgendwo sind und dann steht eben meistens eine oder die größere Laufeinheit an. Und dann, ja, dann laufe ich eben in einer neuen Stadt und schaue mir die an und plane dann vorher meine Strecke und lass mich navigieren. Deswegen ist der neunte Punkt für mich einfach auch ein sehr wichtiger, weil mir das sehr viel Trainingsqualität dann auch gibt. Also ich sage es ganz offen, ich bin da manchmal, werde ich ein bisschen boykottiert oder ein bisschen torpediert von der schlechten von dem schlechten Service von Komoot, wo einfach teilweise auch Strecken empfohlen werden, die nicht zu laufen sind oder dann auch einfach gefährlich ist, da zu laufen. Aber ganz grundsätzlich, wenn man halt so eine Strecke vorplant und sich das vorher anguckt, ich kann dann mein Lauftraining eben auch in einer Umgebung absolvieren, in der ich nicht zu Hause bin, in der ich mich nicht auskenne. Das heißt, ich kann da dann auch mich auf die Trainingseinheit konzentrieren, muss dann nicht aufs Laufband und das irgendwo im Gym machen, da geht es natürlich auch, das ist die einfache Methode, da stellst du halt Grundlagentraining ein oder deine Pace und dann läufst du halt 10 Kilometer auf dem Laufband. Das ist die Alternative. Für mich ist halt da diese Navigation ein sehr, sehr großer Pluspunkt. Und man kann ja, das habe ich eingangs auch schon angesprochen, man kann ja so Triathlon-Uhren oder so Multisport-Uhren, die eben so eine Navigationsfunktion haben, auch als Ersatz für den Radcomputer nutzen. Und das darf man nicht unterschätzen. Wir haben das früher auch gemacht. Wir haben jetzt mittlerweile auch einen Radcomputer, weil der halt schon auch den einen oder anderen Vorteil hat, weil ja man da ein bisschen anders drauf sehen kann, wenn das Display größer ist. Ich muss mir das noch angewöhnen, dass es das Display ist. Ich arbeite schwer daran, weil ich es auch bei YouTube regelmäßig gesagt bekomme, aber es liegt wohl am Schwäbischen. Ich habe doch ein bisschen Dialekt. Aber zurück zur Navigation. Man kann eben dann die Uhr auch es gibt da sogar spezielle Halterungen, die Uhr eben an den Fahrradlenker machen und dann kann man über das Kartenmaterial, das damit drauf ist, sich navigieren lassen. Kann man Strecken planen, kann man abfahren. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man dann so eine Uhr hat und einem reicht das kleine Display. Ja, dann spart man sich halt die paar hundert Euro extra für den Radcomputer und hat dann zwei in einem. Und jetzt zum Beispiel bei Apple und bei Garmin sind die Karten schon sehr gut. Also da können mit jedem Navigationssystem eigentlich mithalten. So, und wenn man dann schon mal ein bisschen Geld ausgibt, dann ist natürlich auch gut, darauf zu achten und das gleich mitzunehmen. Der zehnte Punkt ist für mich einer der wichtigsten. Es gibt nämlich Uhren und viele von euch werden es wissen, die muss man jeden Tag aufladen und das funktioniert für mich nicht. Deswegen ist sehr wichtig, wie gut ist die Akkulaufzeit. Ich meine, ich habe kein Problem damit, die Uhr einmal in der Woche aufzuladen. Das Aufladen ist es aber gar nicht so sehr. Manche Trainingseinheiten können sehr lang werden, also abgesehen von Wettkämpfen. Ich habe beim Challenge in Rot 11,5 Stunden gebraucht. Wenn die Uhr halt nur 10 Stunden hält, dann das will ich nicht. Also ich möchte schon ins Ziel kommen und dann auch noch sehen, wie ich das geschafft habe. Oder beziehungsweise ich möchte kurz vorm Ziel noch wissen, wie viele Meter habe ich noch oder wie schnell bin ich oder sowas. Es geht gar nicht, dass so eine Uhr dann eben ausgeht. So, und da disqualifizieren sich dann manche Uhren schon, die das halt einfach von der Akkulaufzeit nicht schaffen. Und dann ist es zum Beispiel für mich auch völlig unwichtig, ob ich mit dieser Uhr telefonieren kann, weil das ist nicht eine Grundanforderung von mir an meine Multisportuhr. Telefonieren will ich im Training nicht. So, ist schön, wenn man das kann. Es hat auch Vorteile. Ich habe das in dem einen oder anderen Testvideo auch schon erklärt. Aber es ist halt kein Basic. So, also der Akku sollte halten. Idealerweise für mich zur Sicherheit eine Trainingseinheit von 24 Stunden überleben, das ist dann perfekt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mehr, aber ja, wir waren jetzt zum Beispiel in Österreich halt auch wandern, 8,5 Stunden und wenn dann die Uhr ausgeht, ist halt dumm. Gerade wenn man dann mit der Uhr navigiert, wir waren so weit oben, dass es da auch kein Handynetz gab, wenn uns die Uhren ausgegangen wären, dann hätten wir halt ganz anders unseren Nachhauseweg finden müssen, als das eben zum Beispiel mit der Uhr und mit der Navigation dann möglich war. Also die Akkulaufzeit ist einer der ganz, ganz großen Punkte für mich. Ist aber auch das, was ich eingangs gesagt habe, da hat jeder seine eigenen Vorlieben. Manchen Leuten macht das nichts aus. Und wenn man jetzt nie länger als vielleicht 2 Stunden trainiert, ja, dann ist es auch nicht wild, weil es gibt dann auch Uhren, da hält der Akku nicht so lange, aber lädt halt super schnell auf. Dann lädt man sie vor dem Training nochmal 20 Minuten auf und dann kann man auch 2 Stunden trainieren. Und das ist auch super. Aber auf jeden Fall einer der wichtigen Punkte, den man beim Kauf im Blick haben sollte. Und dann, und den habe ich mir gerade noch aufgeschrieben, eigentlich so selbstverständlich, aber doch vergessen in der Vorbereitung. So eine Triathlon-Uhr sollte schon auch die Triathlon-Funktion haben. Also das ist ja dann, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen für uns Triathleten. Da ist ja dann wichtig, dass wir quasi eine Einheit oder eine Aktivität haben auf der Uhr, die aus 3 Sportarten besteht. Also es gibt ja dann auch die Multisportfunktion, wo man ganz unterschiedliche Sportarten zusammenstellen kann. Wie wild diese Sportarten zusammengetragen werden können, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe noch nie versucht, irgendwie Kajak fahren und Reiten zu verbinden. Aber vielleicht ist das auch möglich. Aber für uns ist natürlich dann wichtig, dass man eben diesen Triathlon-Modus hat. Mittlerweile gibt es auch viele Uhren, die dann eben auch die Wechselzone automatisch tracken. Mal mehr, mal weniger gut. Das kommt auch immer auf den Anbieter an. Aber dass man eben die Möglichkeit hat, dass man den Triathlon startet und dann schwimmt man erst und die Uhr trackt auch Schwimmen, zum Beispiel im Freiwasser. Man hat dann einen Übergang und man hat dann Rad und Laufen dann im Anschluss und das Ganze wird dann auch als eine Trainingseinheit oder als ein Wettkampf gespeichert. Das ist natürlich überhaupt das Merkmal Nummer 1 einer Uhr, die für uns überhaupt in Frage kommt. Weil eine reine Laufuhr, wo ich zwar das alles einzeln auswählen kann, aber nicht in Kombination, das bringt uns eigentlich nur was, wenn wir halt nur eine Sportart machen. Oder das ist auch okay, wenn man jetzt zum Beispiel den ersten Triathlon macht. Dann ist es ja auch kein Problem. Ich glaube, in meinen ersten Koppeleinheiten habe ich einfach die Uhr durchlaufen lassen und habe keine Multisportuhr gehabt, wo ich dann zwischendrin zwischen den Sportarten unterscheiden konnte. Mir hat das am Ende auch gereicht. Ich wollte ja einfach mal gucken, wie das gemeinsam funktioniert und es war jetzt nicht das Wichtigste, danach irgendwo eine Auswertung zu haben. Da bin ich Fahrrad gefahren und da bin ich gelaufen. Das war mir früher auch völlig egal. Das geht auch, aber wenn man eben dann im Sport drin ist, dann ist Punkt 11, das Triathlon-Profil schon essentiell, wenn man sich da eine Uhr zulegen möchte. Und ich würde, wie gesagt, keine Garantie auf Vollständigkeit, aber ich würde hier tatsächlich sagen, diese 11 Punkte, das sind die wichtigen, auf die man achten sollte, wenn man als Triathletin, als Triathlet eine Uhr sucht. Darüber hinaus kann die Uhr natürlich ganz, ganz viele Funktionen haben. Wie ja schon erwähnt, auch Außenbordmotoren steuern. Ob man es braucht oder nicht, ist eben dann die Frage. Aber wenn man diese 11 Essentials hat in der Uhr, dann hat man ein gutes Modell und dann kann man auch schauen, was ist da quasi das günstigste Angebot. Wenn man jetzt bisschen aufs Geld achten muss oder aufs Geld achten möchte. Bei manchen Leuten ist es ja kein Thema. Und dann ist es ja auch okay, dann kann man sich auch die Uhr kaufen, die einem gefällt, wenn die diese 11 Punkte und noch 380 weitere hat. Aber das sind die Essentials. Wenn deine Triathlon-Uhr das kann, dann bist du gut dabei. Und wenn du das günstig kriegst, hast du auch noch ein Schnäppchen gemacht. So, das war die Triathlon-Uhr, die wichtigsten Dinge, die eben diese Uhr braucht. Tests, wie gesagt, gibt es bei YouTube. Einfach da reinschauen. Es wird nicht nur die 8 geben. Ich schaue mal, was da noch weitergeht. Ist auch immer die Frage, wie viel Budget wir haben für 3, 4 neue Uhren im Jahr, weil ich habe Preise genannt, die sind teilweise nicht so günstig. Du kannst uns da aber auch unterstützen, jetzt nicht mit Geld. Ich meine, bei YouTube gucken bringt uns immer was. Da verdienen wir tatsächlich auch ein bisschen was. Aber gerade was den Podcast hier angeht, eine Bewertung schreiben, uns 5 Sterne geben, uns weiter zu empfehlen, das bringt uns natürlich auch da was. Je mehr Reichweite, umso mehr Möglichkeiten haben wir eben auch, dann unsere Arbeit zu machen. Und dann gibt es halt zum Beispiel auch mehr Testberichte und mehr Infos zu Uhren. Das soll es jetzt hier als Single-Podcaster erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, Lotta ist nächste Woche wieder mit dabei. Ich denke auch, es wird einen kleinen, vielleicht auch größeren Bericht zur Transalp geben und zu den Abenteuern, die da gerade erlebt werden. Seid gespannt. Abonniert den Podcast und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin viel Spaß beim Training und ciao, ciao. Oh, nur ganz nebenbei, weil es einem ja schon als so selbstverständlich vorkommt, die Uhr sollte natürlich für uns Triathleten auch wasserdicht sein. Sonst wird das mit dem Schwimmen schwer, beziehungsweise hinterher dann das Rennen eben ohne Uhr bestritten. Und das wollen wir ja alle nicht.